Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Mit diesem wunderbaren Wochenspruch aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums grüße ich Sie an diesem zweiten Sonntag nach Weihnachten. Und Sie hören es an der Art und Weise dieses Spruches. Unser Gottesdienst steht immer noch ganz im Zeichen der Weihnacht. Im Zeichen des Weihnachtswunders, Gott wird Mensch. Er wird Baby in der Krippe, Mensch wie andere Menschen, die als Kind aufwachsen und all das durchleben, was wir Menschen halt so durchleben im Leben. Und aber all das im Kraftfeld der Gegenwart Gottes und seinem Ruf, seiner Berufung, und die beginnt schon im Kindesalter. Wir haben heute die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Und ich finde, das passt gut zu unseren GKR-Wahlen. Da werden auch Menschen berufen, gewählt und heute bei uns eingeführt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, der Predigttext steht, wie schon eingangs genannt, im Lukasevangelium, zweites Kapitel. Es geht um den 12-jährigen Jesus im Tempel. Die Eltern Jesu gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Liebe Gemeinde, Silvester liegt jetzt gut 5 Tage hinter uns. Für viele ist der Jahreswechsel ja eine Zeit, wo man Altes bedenkt, auch Pläne macht für das neue Jahr. Naja, und dann geht's los. Und heute können wir möglicherweise unsere Reiseplanung gleich nochmal überdenken. Die Frage lautet, sollten wir wirklich alles dabei haben für 2020? Und wir vielleicht etwas Wichtiges vergessen? Wir kennen sie nicht, die bangen ersten Minuten auf der Autobahn, auf dem Weg in die Ferien. Alles dabei, die Pässe, das Geld, die Flugtickets, Kulturbeutel. Dumme Sache, wenn man noch einmal umkehren muss. Ich hatte als Gemeindepfarrer vor Jahren in Bielefeld mal einen jungen Mann nach dem Heiligabendgottesdienst in der Gemeinde, den haben seine Eltern scheinbar vor lauter Weihnachtstrubel in der Kirche vergessen, sodass der erst einmal telefonieren musste, um sich bei den Seinen neu in Erinnerung zu rufen. Was es nicht alles zum Fest gibt. Es geht drunter und drüber, Eltern vergessen sogar ihre Kinder gut, wenn es ihnen dann irgendwann wieder einfällt, da war doch was, wir waren doch mal mehr. Ja, auch bei unserem vielbesungenen hochheiligen Paar gibt es nicht nur die stille und heilige Nacht, sondern offenbar auch die ganz hektische und eilige Nacht. Da wird Maria und Josef nämlich klar, in dem ganzen religiösen Trubel dort auf dem alljährlichen Jerusalemer Gemeindefest mit Passafeier und süßen Broten, da hatten sie zwar jede Menge toller Eindrücke mitgenommen, nur Jesus, ihr Sohn, der ihnen am nächsten stand, der war verschütt gegangen. Tja Mensch, war doch nur eigentlich eine ganz runde Sache, nicht auf dem Fest? Der Pastor hat auch so nett gesprochen und Weihnachten, das war ja auch was fürs Herz, nicht? Sie merken, ich habe einfach mal die Feste ausgetauscht. Und dann die schmerzliche Erkenntnis, wir sind vielleicht sogar von Anfang an ohne ihn losgegangen. Ohne Jesus. Ohne Jesus losgegangen ins neue Jahr. Pläne haben wir gemacht. Urlaub haben wir. besprochen, wo soll es hingehen, wie sollen die beruflichen Ziele sein. Ja, die neue Abteilungsleiterstelle, wunderbar, noch Wachstumspotenzial. Naja, aber geistlich? Wie sieht es mit meiner Berufung aus? Wozu ruft mich Gott in 2020, in diesem neuen, hoffentlich glorreichen Jahrzehnt, den goldenen 20ern? Ist das überhaupt eine relevante Frage? Haben wir nach all der Außenplanung, nach den Bedenken der Welt um uns herum, auch den Schritt ja gleichsam in unsere Innenwelt gemacht? Beispielsweise, wo müssen Dinge heilen, die in der Vergangenheit kaputt gegangen sind? Wo ist vielleicht ein klärendes Wort dran, damit andere oder auch ich wieder neu losgehen können? Was hemmt mich in meiner Entwicklung? Was bindet mich? Was hält mich zurück? Ja, und wo ist 2020 Wachstum angesagt? Mit Jesus gehen bedeutet für mich immer zweierlei. Man könnte vielleicht symbolisch sagen, es gibt den weihnachtlichen Weg, den Weg nach unten, zur Welt, zum Menschen. Und es gibt den Weg himmelwärts, der Himmelfahrt. Weihnachten bedeutet, Jesus ist Mensch geworden, um mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen, bedeutet auch für mich, menschlicher zu werden, das Vertrauen aufzubringen, ganz Mensch zu sein, mich als das zu sehen, was ich eben bin, ein Mensch mit allen seinen Stärken und Begabungen, aber eben auch mit den Begrenzungen. Und das bedeutet nicht ständig, auf die ideale Ausgabe meiner selbst zu schielen, um mich damit aus der Realität gleichsam wegzuträumen. Jesus hat auch nicht vom Himmel geträumt, sondern war ganz hier bei uns, hat sich ganz auf diese Welt mit ihren Gegebenheiten, mit ihren Unzulänglichkeiten, mit ihren kleinen und großen Katastrophen eingelassen. Aber mit Jesus gehen heißt auch, himmelwärts zu gehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt es. Das Leben auf dieser Erde ist begrenzt. Und es gehört zur Weisheit der Lebensplanung, das auch einzukalkulieren. Pläne werden unter dieser Maßgabe einfach nüchterner. Manche Pläne erübrigen sich, weil sie dem Horizont der Ewigkeit nicht standhalten. Machen wir einfach mal den Test. Wir stellen uns vor, tödliche Diagnose, der Arzt gibt Ihnen noch einen Monat. Und? Verklagen Sie noch den Lümmel, der mit seinem Wagen aber auch ständig die Linie zu Ihrem Stellplatz überschreitet? Und wie würde diese Lebenszeitbegrenzung sich auf Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder oder Ihrer Schwester auswirken? Himmelwärts bedeutet eben auch dies. Der Himmel ist der Ort, an dem die Bitte aus dem Vater Unser vollständig eingelöst ist. Dein Wille geschehe. Das macht ja den Himmel zum Himmel. Hier hat Gott das Sagen, sein Wille setzt sich durch. Und mit Jesus ins neue Jahr gehen, das bedeutet deshalb auch, dass ich Gottes Willen größeren Einfluss auf mein Leben gewähre. Dass ich die Türen in meinem Leben öffne, die ich bisher beharrlich verschlossen gehalten habe, weil ich einfach nicht das Vertrauen aufbringen konnte, auf sein Klopfen zu reagieren. Oder weil mein Wille, mein Selbstbehauptungswille einfach lauter war. Jeder von uns wird das für sich prüfen müssen. Brauche ich nach den Festtagen möglicherweise mal eine Auszeit? Wochenende vielleicht, das im Terminkalender völlig unverplant bleibt. Wo wir gleichsam im Tempel sitzen, so wie Jesus. Nicht bei der Verwandtschaft mit ihren zerstreuenden Gesprächsthemen möglicherweise, dieser ewig gleichen Anekdotenparade und einem Lebensstil in organisierter Belanglosigkeit. Soll es ja geben. Bei der Verwandtschaft suchen Maria und Josef ihren Sohn ja zuallererst, als sie Jesus auf der Rückreise von Jerusalem irgendwo im Trostet Onkel und Tanten vermuten. Verständlich. Aber es ist eine andere Verwandtschaft, die Jesu-Suche nach seinem Ziel motiviert. Und das Ganze so beneidenswert verinnerlicht. Als sie nämlich seine Eltern finden, sagt er zu ihnen, warum habt ihr mich überhaupt gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Hier weiß einer ganz genau, wo er hingehört. Und das, liebe Gemeinde, ist das Gegenteil von Verlorenheit. Verloren ist, was nicht dort ist, wo es hingehört. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht unbedingt zu den Stärken unserer Zeit gehört, wissen, wohin man gehört. Wir machen so viel. Wir haben so viele Wahlmöglichkeiten und Lebensoptionen, viel mehr als alle anderen Generationen vor uns. Aber gleichzeitig hat man das diffuse Gefühl, dass keiner weiß, wohin die Reise geht und wir uns irgendwie selbst verloren haben. Dafür geben wir aber in unserer Richtungslosigkeit umso mehr Gas. Wie sagte schon Kafka, je mehr Pferde du anspannst, umso schneller geht's. Es ist sinnlos, aber nicht unangenehm. Ein 12-Jähriger weiß es besser. Muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Das ist Einkehr, ein Gespräch mit dem Vater im Himmel. Wenn uns das mal gelingt, wirklich mit ihm im Gespräch zu sein, das sind Sternstunden. Da kann sich manches ordnen, was übers Jahr in Unordnung geraten ist. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass solche Stunden der Stille äußerst lebhaft sein können. Ich habe schon ganze Wochen in Schweigeexerzitien verbracht und ich kann Ihnen versichern, auch wenn man kein Wort sagt, sind da doch permanent Stimmen. Die eigenen, die sonst unmerklich dem Grundrauschen des Alltags zum Opfer fallen, die wir nicht bemerken, weil der Alltag so lärmig und geschäftig ist. Und dann sind da die Stimmen, denen wir stets aufs Neue den Mund verbieten, die wir in den Keller verbannt haben und die sind dann verinnerlichte Stimmen, zum Teil der Autoritäten, der Eltern vielleicht. Da kann innerlich richtig Randale-Stimmung aufkommen. Und auch bei Jesu beschaulichem Plausch im Tempel ist die Krise ja bereits angelegt. In der Geschichte des 12-jährigen Jesus im Jerusalemer Tempel sieht man anfanghaft das, was später der Höhepunkt im Wirken des Gottessohnes werden sollte, sein öffentliches Auftreten im Hause Gottes unmittelbar vor der Passion, die Tempelreinigung, die Konfrontation der Weisheit Gottes mit dem religiösen Establishment, die Auseinandersetzung Jesu mit der falschen Kirche, die den Menschen den Weg zu Gott und ihrer eigenen Berufung verstellt. Alles kaum 20 Jahre später. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Die Episode zeigt, dass unsere Lebensberufung stets auch im Widerstreit mit konkurrierenden Ansprüchen steht. Die gibt's ja immer. Diese werden im Predigtext durch die elterliche Autorität mit ihren Erwartungen und Verboten repräsentiert, aber auch durch die gesellschaftlichen Konventionen, die bestimmte Verhaltensmuster voraussetzen. Wo gehört jemand hin? In welcher Lebensphase? Wo verortet man sich? Wie verbringe ich meine Zeit? Was empfindet man als wichtig, was als vernachlässigenswert? Und so eine Abweichung von der Norm, die wird von der Gesellschaft sensibel empfunden und manchmal auch mit nervösen Nachfragen, manchmal sogar latenter Aggressivität quittiert. Was hast du uns angetan? Fragen die Eltern. Und selbst unsere spätmoderne Gesellschaft, die ja Individualität und Autonomie als höchste Werte menschlicher Lebensgestaltung ausruft, kann einen erstaunlichen Uniformierungsdruck ausüben, wenn Menschen wirklich anfangen, allen Ernstes individuell zu denken und dem auch entsprechende Handlungen folgen zu lassen. Ich sah neulich mit meiner Familie einen Film, wo eine Familienmutter beschließt, dass die Familie ab jetzt offline geht, also kein Handy mehr, kein Internet, stattdessen so spinnige Ideen wie, wir sitzen jetzt alle mal um den Esstisch und reden allen Ernstes miteinander. Sie können sich vorstellen, da war was los. Oder ich erinnere mich an eine Schulfreundin von mir damals nach dem Abitur, war eine Industriellentochter aus einer der führenden Familien unserer Kleinstadt. Jo, was macht man so nach dem Abitur? Sie sagt, ich gehe jetzt auf die Philippinen und werde Missionarin. Da war Stimmung in der Bude. Meine Herren. Das gilt auch öffentlich. Posten Sie mal auf den Spielwiesen des Social Media Dinge, die jenseits dieser ominösen politischen Mitte angesiedelt sind, hinsichtlich derer ein ständiger Kampf um Deutungshoheit herrscht. Da landen sie schneller am Pranger, als man gucken kann. Schon eine unbedachte Formulierung kann karrierehemmend wirken. Wer erst einmal die Anfragen vor dem Forum der Öffentlichkeit über sich ergehen lassen hat, der ist wieder richtig nüchtern, wie hart auch Silvester gewesen sein mag. Von Jesus wurde der Ruf Gottes anscheinend deutlicher empfunden und entsprechend stärker bewertet als das Gerede der Leute und die öffentliche Meinung, sodass er sich von diesen Fremdansprüchen emanzipiert und seinen Weg findet, der, wie es so schön im Psalm 23 heißt, im Hause des Herrn seinen Fix und Ruhepunkt hat. Nicht? Jesus kann das wirklich beten. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jo, das war nicht unbedingt easy und gechillt, sondern durchaus spannungsvoll. Ein spirituelles Leben ist kein Wellness-Trip. Jede Berufung wird sich durch diese eben skizzierten Interessenkollisionen behaupten und durchkämpfen müssen. Gilt übrigens auch für unsere jetzt neu eingesetzten neuen und alten Gemeindekirchenräte. Man könnte ja meinen, man sei von den Leuten des Dorfes gewählt und nun zu so einer Art Interessenvertreter bestellt. Und Interessen gibt es in so einem Dorf, ja bekanntlich viele. Und nun haben wir eben aus der Grundordnung unserer Kirche gehört, dass es da eine Bindung an Jesus Christus und sein Wort gibt. Und Entscheidungen nach dem Maßstab der Heiligen Schrift und im Rahmen der Bekenntnisse unserer Kirche erfolgen sollen. Da braucht man nicht viel Fantasie, um Interessenkollisionen auf die eigene Berufung zukommen zu sehen. Und eine wesentliche besteht in dem Missverständnis, den eigenen Kirchturm zum Zentrum des Denkens zu erheben. Das sollten wir durchaus ein wenig anspruchsvoller, ja im wahrsten Sinne des Wortes exzentrischer leben, denn Bindung an Jesus Christus bezeichnet ziemlich genau die etymologische Herkunft unseres Wortes Kirche, Kyriakä, zum Herrn gehörig. Also wir gehören nicht den Interessen unseres Kirchturms, sondern wir sind an unseren Herrn gebunden. Und wer das nicht beachtet, der verzwergt die Kirche zu einem Kirchbauverein. Und seine Berufung zu erkennen bedeutet, seinen Zielpunkt bzw. den Markenkern seines Tuns zu reflektieren und seine Entscheidung daran auszurichten. Christen sind Exzentriker. Wir kreisen nicht um uns selbst, sondern wir sammeln uns um Christus und seine Gemeinschaft. Und das geschieht nach unseren Bekenntnisschriften immer da, wo sich Menschen lokal vor Ort um das Wort Gottes sammeln. Wer es nachlesen will, CA 7, Confessio Augustana, 7. Artikel. Und sie ist gleichzeitig eine globale Gemeinschaft, die weltweit in diesem Wort verbunden ist. Ich habe neulich in New York City in einer chinesischen Gemeinde auf Englisch gepredigt. Mehr Globalisierung geht, glaube ich, nicht. Und gleichzeitig waren wir uns so wunderbar vertraut, sobald ich dort ins Haus trat. Die gleichen biblischen Texte. Wie hier. Die predigen auch über den 12-jährigen Jesus im Tempel. Vielleicht sogar heute. Die Begeisterung für Jesus, der auch der Herr dieser Exilchinesen ist. Das gemeinsame Gebet. Das Bekenntnis, das Leben nach den 10 Geboten. Kirchturm hatten die übrigens gar nicht, dafür aber das beste Mittagessen und die berührendste Gastfreundschaft, die ich je in einer Kirchengemeinde erlebt habe. Irre. Aber zurück zur Berufung und den Dingen, die sie stören. Von äußeren Widerständen war bereits die Rede, aber fast noch wichtiger, man wird den Ruf Gottes auch gegen die eigenen inneren Stimmen verteidigen müssen, die so eigen oft ja gar nicht sind, sondern verkleidete Fremdstimmen, mit denen man sich vorsichtshalber arrangiert. Denn wir fürchten ihre Wirkmacht, ihr Zerstörungspotenzial, wenn man ihnen nicht willfährig ist. Oder es sind die eigenen verkappten Wünsche, die einen nun als vermeintliches Gebot angehen, weil sie als ordinäre persönliche Neigung einfach zu hässlich und zu gemein wären, um die innere Gesichtskontrolle zu passieren. Aber mit den Credentials und der Würde eines Imperativs, der sich auf höhere Interessen oder gar das Gemeinwohl beruft, muss man ihnen dann doch einfach die Bühne freigeben. Unsere innere Theaterleitung hat da schon coole Tricks drauf. Die sorgfältige Sondierung, was von all den Stimmen eigentlich authentisch, das eigene, was die Werte um Urteil und Erwartung anderer sind, das ist erfahrungsgemäß gar nicht so einfach. Man kann das insbesondere daran ermessen, dass die biblische Rede von der Unterscheidung der Geister in der Mönchstradition ein ausgeklügeltes und weit differenziertes System der Selbstprüfung und der Analyse eigener innerer Regungen hervorgebracht hat. Das ist erstaunlich eigentlich, nicht? Die Komplexität heutiger psychiatrischer Gutachten stehen diese mehr als 1000 Jahre alten Texte in nichts nach. Und derartige Selbstprüfung geht, wie gesagt, nicht ohne Reibungsverluste, durch die Erfahrung von Entfremdung, Angst, Einsamkeit sowie dem Unverständnis von außen einher. Jesus verfolgt dennoch unbeirrt diesen Weg, weil die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater so groß ist, dass diese Priorität alles andere relativieren muss. Hier kann man bereits die ungeheure Kraft erahnen, die aus dem konsequenten Umgang mit der eigenen Berufung erwächst. Der klare Fokus der eigenen Vision bündelt unsere Lebenskräfte wie ein großer Fluss die kleinen Bäche aufnimmt. In gemeinsamer Stoßkraft können sie dann dynamisch zur Freiheit durchbrechen, ohne sich von dem aufhalten lassen zu müssen, was man so landläufig für gut und richtig hält. Nur wenn wir bereit sind, hier gegebenenfalls um der Unbedingtheit des Rufes Gottes willen auch die Absolutheitsansprüche von Menschen zurückzuweisen, werden wir es vermeiden können, sie an Gottes Stelle zu setzen und dadurch den Verlust unserer inneren Freiheit in Kauf zu nehmen. Stattdessen werden wir als echte Kinder Gottes leben und auf diesem Weg auch innerlich erwachsen werden. Und das ist dann nicht nur die Kopie eines zeitgeistigen Jedermann, sondern vielmehr die Entfaltung gottgeschenkter Individualität. Haben wir alles dabei für 2020? Lassen wir uns beten. Herr, schenke uns Kraft, auch dieses Jahr zu dem Bild unterwegs zu bleiben, das du, ewiger Schöpfer, dir von uns gemacht hast. Gib uns den Mut, diesen Weg auch gegen inneren und äußeren Widerstand zu gehen. Schenk uns Liebe und Barmherzigkeit für die Beziehungen, in die wir gestellt sind. Gib uns Weisheit, die richtigen Prioritäten zu setzen und Unwichtiges einfach sein zu lassen, Ballast abzuwerfen. Und schenk uns Vertrauen, deinem Sohn Jesus Christus so nachzufolgen wie in keinem Jahr zuvor. Amen.